Hallo, guten Abend. Wir haben Brahma, also gleich in zwei Sprachen, finde ich es angebracht, weil ich einige sehe, die auch aus Kosovo oder Albanien, glaube ich, sind. Ich fange jetzt mal an. Ich hoffe, ihr versteht mich alle. Also die Frage Fluchtursachen aus dem Westbalkan. Ich habe mich zunächst einmal gefragt, als ich letztes Jahr im Frühherbst diese Begrifflichkeit Westbalkan das erste Mal gehört habe, wie kommt man überhaupt auf diesen Begriff? Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hat vor einiger Zeit mal geschrieben, früher hat man in Wien gesagt, der Balkan beginnt in Kärnten. Der Kärntner hat das sofort von sich gewiesen und hat gesagt, nee, der Balkan beginnt in Slowenien. Der Slowenier hat gesagt, wieso in Slowenien? Der beginnt doch erst in Kroatien. So, wenn man dem Serben gesagt hat, bei euch beginnt der Balkan, hat er gesagt, nee, bei uns nicht, der beginnt in Kosovo, der beginnt in Albanien und vielleicht noch ein bisschen in Mazedonien. So, nichtsdestotrotz hat die Bundesregierung einen neuen Begriff geprägt und die Westbalkanstaaten zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Konkret darunter gemeint sind Montenegro, Albanien, Kosovo, natürlich Mazedonien. Sondern schauen wir uns mal an, wie das so argumentativ daherkommt. Der Bundesinnerminister de Maizière erklärte, ja natürlich sind das sichere Staaten und sichere Herkunftsländer, weil die Anerkennungsquote in Sachen Asyl lag ja bis dato nur bei 0,1%. Dazu sollte man allerdings hinzufügen, die Schweiz, bekanntlich auch ein bürgerlich-demokratischer Staat, hat eine Anerkennungsquote von Flüchtlingen aus Kosovo, Albanien und Montenegro von 18%. Schweden, auch ein bürgerlich-liberales Land, hat eine Anerkennungsquote von 28%. Nur die Bundesrepublik Deutschland hat seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, die Politik darauf, all die genannten Staaten als sicher einzuschätzen. Das hat man sogar getan während des Kosovo-Krieges, also wo noch im März 1999 Gerichtsurteile durchs Land liefen, die sagten, aus Kosovo gibt es keine realen Fluchtursachen. Also ich will sagen, diese ganze Geschichte, ja, dass das angeblich so sicher und so toll ist dort, ist nichts Neues, sondern ist was Althergebrachtes der bundesdeutschen Politik. Aber jetzt konkret zu den Fluchtursachen. Kosovo, ich fange damit an. Kosovo ist ein relativ kleines Land am Balkan mit knapp 2 Millionen Einwohnern. 90% der Bewohner Kosovas sind ethnisch, also von der Herkunft her, Albaner. 7 bis 8% sind Serben. Und der Rest sind Roma, Ägypter, Türken, Türken vor allen Dingen im Süden Kosovas, in der Stadt Prizren zum Beispiel. Mit die schönste Stadt in ganz Europa. Ich empfehle das jedem da mal hinzufahren. So, wie sieht es jetzt in diesem Land aus? Die Regierung Kosovas sagt, es gibt in Kosovo eine Arbeitslosenzahl, das ist die offizielle Zahl, von 44%. Diese Zahl könnte sofort in die Tonne treten. Wenn nämlich der Gewerkschaftsdachverband Kosovas kürzlich eine sehr fundierte Untersuchung veröffentlicht hat und da steht drin, die Arbeitslosigkeit liegt bei mindestens 60%. Wenn ich mir die Jugendarbeitslosigkeit in Kosovo betrachte und dazu vielleicht noch für euch als Information, Kosovo ist das jüngste Land in ganz Europa. Also jeder zweite Einwohner in Kosovo ist unter 25 Jahren alt. Die Jugendarbeitslosigkeit in Kosovo wird auf 70 bis 80% geschätzt. So, und das hat natürlich auch einen Grund, dass man nur noch schätzt, weil viele junge Leute der Meinung sind, es rentiert sich gar nicht, dass ich mich hier arbeitslos melde, weil diese offizielle Stelle bietet mir eh keinen Job. Und im Übrigen gibt es in Kosovo keinerlei Arbeitslosenversicherung, gibt kein Arbeitslosengeld. Und es gibt in Kosovo, sollte man auch wissen, keinerlei Krankenversicherung. Also es gibt jede Art, weil wir mal in Pristina waren, der Landeshauptstadt. Ja, es gibt jede Art und jede Menge von Privatkliniken. Da gibt es sehr viel. Also wenn man Geld hat, ja, kann man sich in aller Form medizinisch behandeln lassen. Wenn man kein Geld hat, ist es selbst in der staatlichen Universitätsklinik in Pristina noch der Fall, dass dort der Arzt kommt eine bestimmte Krankheit diagnostiziert und dann sagt, sie brauchen die und die Medikamente. Dann kriegst du allerdings die Medikamente in aller Regel nicht. Sondern der schreibt die Medikamente auf einen Zettel, sondern da muss irgendjemand aus der Familie in die Apotheke laufen. Das Krankenhaus hat keine Medikamente. Zumindest keine kostenlosen. Ja? Und muss dann in der Apotheke die Medikamente bezahlen. Ich habe das selber mal erlebt, da hatte ich zufällig 200-300 Euro dabei, das hat es auch gekostet. Habe es den Bekannten also geliehen. So, und ein Familienangehöriger hat dann das Geld organisiert. Zur Lebenslage. In Kosovo gelten offiziell 18% der Bevölkerung als extrem arm. Das heißt, sie leben von weniger als einem Euro pro Tag. Ihr Durchschnittseinkommen liegt bei 96 Cent. 37% der Bevölkerung Kosovos leben in Armut, nach der offiziellen Definition. Das heißt, sie leben von weniger als 2 Euro am Tag. So, man sollte dazu wissen, in Kosovo ist der Euro Landeswährung. Und die Preise sind mit den Preisen in Deutschland vergleichbar. So, nur Kaffee und Zigaretten sind ein bisschen billiger. Aber steigt auch im Preis. Ja? Aber alles andere lässt sich ziemlich exakt mit den Preisen hier in den Geschäften vergleichen. Hygieneartikel zum Beispiel sind teurer wie in Deutschland. Und Textilien brauchst du dir sowieso keine zu kaufen. Weil die Textilien selber Preis, nur die Qualität ist schlechter. Weil der Hauptexporteur nach Kosovo für Textilartikel, das sind türkische Firmen. Also das sollte man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Und wenn ich dann sage, es gibt hier keine Fluchtursachen, also bei dieser feststellbaren und diagnostizierbaren Form von Massenarmut, dann sage ich, ist der Hunger, ist das Frieren im Winter, das Nichtvorhandensein einer Heizung in weiten Regionen des Landes, ist das keine Fluchtursache? Natürlich ist das eine Fluchtursache. Und natürlich kann man ökonomische Probleme nicht von den politischen Entscheidungen trennen. Also es gibt ja hier in Deutschland immer so dieses Komische. Ja? Da gibt es einen politischen Flüchtling und dann gibt es einen Wirtschaftsflüchtling. Und ich muss euch sagen, das ist nichts Neues, diese seltsame Teilung. Ich habe mich die Tage mal ein bisschen vertieft in die Geschichte, auf das Jahr 1938 etwas fokussiert. Da gab es in der Schweiz am Genfer See eine Konferenz zur Frage, wie gehe ich mit jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland um. So, und jetzt zitiere ich im Wortlaut. Die belgische Regierung erklärte 1938, wir haben die Obergrenze erreicht. Wir können keine Juden mehr aufnehmen. Die australische Regierung erklärte 1938 am Genfer See, nee, wir wollen keine jüdischen Flüchtlinge, weil das sind ja Wirtschaftsflüchtlinge und im Übrigen wollen wir kein Rassenproblem und keine Überfremdung in Australien haben. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, na gut, wo kommen denn die Australier eigentlich? Ja? Das ist auch eine spannende Frage. Ja? Aber ich sage nur so mal, diese Geschichte zeigt, Wirtschaft und Politik zu trennen, ist absoluter Humbug. So, ich habe in Kosovo eine diagnostizierbare, und da brauche ich gar keine Statistik, real existierende Klassengesellschaft. Ich brauche nur die Augen aufzumachen, dann sehe ich alles. Also ich gehe durch die Straßen in Pristina, dann finde ich dort Lokalitäten, die finde ich so in München, wo ich herkomme, so nicht. Also nicht so luxuriös. Ja, da habe ich Goldbeschläge drin, Marmorbeschläge drin. Sondern plötzlich, wie in einem schlechten Corleone-Film, kommt da irgendein schwerer Wagen vorgefahren, dann springt einer raus, hat die Hand so drin, so, dann sind Bodyguards am Eingang, dann kommt sie raus mit einer Original-Gucci-Tasche, dann kommt er mit einem Original-Armani-Anzug, dann wird die Türe geöffnet. So, dann gehst du 5 Meter weiter als Besucher und dann hängen dir Kinder an der Hose. Und diese Kinder betteln. Die Kinder sagen Zigarrenbusch hier, ja so. Also sie wollen dir was verkaufen oder sie betteln. Also du hast sozusagen mit einem Blick die Gesellschaft vor dir, nämlich einerseits extremer Reichtum, sichtbar. sichtbar und zur Schau gestellt und auf der anderen Seite massives Elend. So, nochmal jetzt zur Frage Wirtschaft und Politik. Ich glaube, all das, was in Kosovo an ökonomischem Desaster vorfindbar ist, ist auf politische Entscheidungen speziell der Europäischen Union und zuvor der UNMIG, also der UN-Verwaltung, bis 2008 in Kosovo zurückzuführen. Ich will euch Beispiele dafür geben. Es gab in Pristina mal und in Prizren ein riesen Baukombinat, das Baukombinat Ramestadico. Das hatte mal um die 5000 Beschäftigte. Als der Krieg 99 zu Ende war, haben die Arbeiter sich vorgestellt, naja, jetzt kriegen wir, der Krieg hat ja einiges zerstört, jetzt kriegen wir einiges an Bauaufträgen. Nur nichts ist passiert. Die haben keinerlei Bauauftrag gekriegt, weil die Aufträge vergeben wurden an mazedonische Firmen und zum Beispiel an die deutsche Firma Hochtief. So, und Ramestadico, die Arbeiter standen da, diese gelernten Bauarbeiter, es ging nichts. So, man hat ihnen auch erklärt, warum sie keine Aufträge kriegen. Man hat gesagt, ja, ihr betrachtet das Eigentum an dem Kombinat noch als gesellschaftliches Gruppeneigentum. Das ist nicht unsere Orientierung. Also nicht die Orientierung sozusagen des Westens, der jetzt hier ist, der setzt auf Marktwirtschaft. So Ähnliches habe ich erlebt an dem Energiegiganten Trepča. Wer Kosovo ein bisschen kennt, im Norden, gab es ein Riesenkombinat, Trepča. Also, und der Hauptaspekt dieses Kombinats war ein wahnsinnig großer Reichtum an Chrom, Nickel, Zink, Kupfer, Blei, auch Gold und Silber. Bis zum Jahr 1989 war dieses Trepča im Norden Kosovas weltweit betrachtet der drittwichtigste Förderer von der Fördermenge her, von den genannten Rohstoffen weltweit. Und an zweiter Stelle in Europa. So, 1999 haben sich die Arbeiter gedacht, in Mitrovica, aha, Milosevic ist weg, jetzt dürfen wir wieder in unser Kombinat hinein, wir dürfen auch wieder fördern. Da ging zunächst mal 2-3 Monate gar nichts. Sie durften nicht hinein, 99. So, und dann haben Internationale festgestellt, doch wir müssen jetzt Bergarbeiter zumindest dort hineinlassen, weil wenn Bergarbeiter nicht auf die Dauer in einer Mine sind, dann haben Minen so die Funktion, dass sie absaufen. Also dass Wasser durchkommt, dass das kaputt geht und so weiter. Und seit 2004 wird in Trepča sozusagen auf Probe produziert. Auf Probe. Von ein paar hundert Bergarbeitern. So, das Durchschnittsalter dieser Bergarbeiter liegt mittlerweile bei 58,5 Jahren. So, sie haben nicht das Recht, in Trepča zum Beispiel junge Bergarbeiter auszubilden für diesen Beruf. Das geht nicht. Sie arbeiten auf Probe. Warum arbeiten sie auf Probe? Die Internationalen, die dort vor Ort sind, die haben für die Wirtschaft nur eine Prämisse, nämlich privatisieren, privatisieren und nochmals privatisieren. So, und das bedeutet, wenn ich ein paar hundert Arbeiter habe mit dem Durchschnittsalter, 58,5, dann ist die Produktivität natürlich relativ gering. So, mit dem Resultat, dass dann der interessierte private Käufer am Schluss sagt, ja, das ist ja nicht besonders viel wert, schaut euch die Produktivität an. Das heißt, der Preis von Trepča, dieser ungeheure Reichtum Kosovas, verfällt. Und besonders interessiert an Trepča ist gegenwärtig, man kann das auch im Geschäftsbericht nachlesen, die Firma ThyssenKrupp. Auch die Firma Siemens hat Interesse und, jetzt haltet euch fest, auch die sogenannte Madeleine Albright Group. Ich weiß nicht, wem Madeleine Albright noch was sagt. Die gewesene US-Außenministerin, also die ist jetzt Vorsitzende einer Wirtschaftsvereinigung, die speziell Geschäfte macht oder versucht, Geschäfte zu vermitteln auf dem Balkan in Richtung Zugriff auf Rohstoffe. Und da tobt gegenwärtig ein richtiger Konkurrenzkampf, wer jetzt Trepča relativ günstig und billig bekommt. So, um dann die Rohstoffe, mit den Rohstoffen was machen zu können, hat man in Kosovo eine Autobahn gebaut. Diese Autobahn heißt Rugaj Komet oder Rugaj Ibrahim Rugovas, also Straße der Nation, ja. So, diesen Auftrag hat vor einigen Jahren das Firmenkonsortium Bechtel und Enka bekommen. Also US-Konzern und eine türkische Firma. So, den Preis für diese Autobahn. Da weiß man bis dato nur, dass dieser Preis bei mehr als 1 Milliarde liegt. Wie hoch er genau liegt, weiß man nicht. Weil die Regierung Faci, Mustafa ist Ministerpräsident, Faci ist Außenminister, sich geweigert hat, bis dato den konkreten Vertrag im Parlament vorzulegen. Aber die Zahlen, die man kennt zu dieser Autobahn, also über 1 Milliarde, da hat der Parlamentsabgeordnete von Vetvendosje, Recep Selimi, mal vor einem Jahr im Parlament ausgerechnet, ist, da gibt es eine Autobahn von der serbischen Grenze durch Albanien durch zur Adria. Der Kilometerpreis für einen Kilometer Autobahn in Kosovo ist 3-mal so hoch wie der Kilometerpreis in der Schweiz. Das muss man sich überlegen. Ja, hat er einfach auch so festgestellt. Und es gab auch niemanden, der dagegen gesprochen hat. Auch niemanden von Seiten der Regierung, der gesagt hat, das wäre jetzt nicht so. So, und jetzt kann man noch was Interessantes feststellen. Es gab in Kosovo mal einen Botschafter der USA, der hieß Christopher Dell. So, er ist es jetzt nicht mehr, ja? So, er war es bis vor einigen Jahren. Was ist er jetzt? Damals wurde das Autobahnprojekt so angeleiert. Jetzt ist er in der Geschäftsleitung des US-Giganten Bechtel. Und dort zuständig für das Balkangeschäft. Und bevor er in Kosovo war, hatte er einige afrikanische Stationen. Also er ist zuständig für den Balkan und für Afrika. Und das Ganze lässt sich ja auch ein bisschen vergleichen. Und jetzt hat man eine neue Autobahn gebaut von Pristina zur mazedonischen Grenze, also Pristina Skup, Skopje. So, und da, ja, diesen Deal hat wiederum der gewesene Botschafter eingefädelt. So, und dann sagt man immer, diese Kosovaren sind unfähig. Ich sage, das stimmt überhaupt nicht. So, was du in Kosovo hast, ist eine Wirtschaftspolitik, die von außen her diktiert wird, die sich einen Dreck um die Reichtümer und um die Möglichkeiten des Landes schert, sondern die nur darauf setzt, Kosovo so herzurichten, dass es eine billige Rohstoffquelle für Europa wird. Das heißt, man hat eine teure Autobahn und mit dieser Autobahn will man dann im Bedarfsfall, wenn dieses Trepča privatisiert ist, die Rohstoffe abtransportieren über die Straße der Nation an die Adria, dann hat man es ja nur noch ein paar Meter nach Europa, sondern in Europa gibt es ja verarbeitende Kapazitäten. Die brauche ich nicht mehr in Kosovo. Das ist die Agenda des Westens. Die brauche ich nicht mehr in Kosovo, weil hier ja die ganzen Kapazitäten gar nicht vollständig genug ausgelastet sind. So, diese Politik wurde von 1999 bis 2008 betrieben von der UNMIG, und zwar unter spezieller Verantwortung des 4. Büros der UNMIG in Pristina. Über Jahre gab es einen mittlerweile recht bekannten Leiter dieses 4. Büros der UNMIG in Pristina. Das war ein gewisser Graf Lambsdorff. Also dieser Graf Lambsdorff ist der Sohn von dem alten Lambsdorff, ja, und jetzt, soviel ich weiß, Vorsitzender der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament. So, ist einfach so. Und die haben gesagt, privatisiert. Also wie ich es gesagt habe, an dem Baukombinat, ja. Baukombinat Ramis-Sadiko arbeitet mittlerweile schon wieder, heißt nur anders, ja. Es sind drei Firmen. Drei Firmen, die einem gehören, nämlich dem reichsten Kosovaren, Bečet Pacoli. Sondern es arbeiten genau 300 Leute dort. Das heißt, die große Masse hat ihren Arbeitsplatz schlicht verloren. Besonders spannend, schon fast ein krimineller Akt, war 2006 die Privatisierung von Ferronikel. Ferronikel in Kosovo, also Nickelverarbeitung. Ein relativ moderner Betrieb, erst in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts fertiggestellt. So, Ferronikel hatte bis 2006 2000 Beschäftigte. Mit der Privatisierung, im Spin-off-Spezialverfahren nennt man das, ja, haben tausende Arbeiter ihren Arbeitsplatz verloren. Privatisiert wurde Ferronikel zugunsten der Firma Alpharon für etwas über 34 Millionen Euro. Sagt euch jetzt nicht so viel. Es gab einen schwedischen Anbieter, der hat 46 Millionen geboten, der hat es aber nicht gekriegt. stellt sich die Frage, wieso, ja? So, das Rätsel hat sich aufgelöst. Das konnte man in der israelischen Zeitung Haaretz nachlesen, wie das gelaufen ist. Also kann man auch in Englisch, könnt ihr nachgucken, wenn ihr mir das nicht ganz glaubt. Also gibt es diese Seite, gibt einen Haaretz und Veronikel. Die Haupteigentümer von Alpharon sind zwei in Kasachstan geborene israelische Staatsbürger mit einem Geschäftssitz in London. So, in Israel macht mit diesen beiden Herren kein Mensch Geschäfte, weil jeder weiß, sie sind kriminell. So, aber in Kosovo macht man mit ihnen Geschäfte. Und ich habe das direkt mitgekriegt, wie das läuft. Also ich verstehe Hebräisch ungefähr so, wie ich Deutsch oder Bayerisch verstehe. Also ich gehe in Pristina mal ins Hotel Grand Hotel, im Zentrum. Lese Zeitung, tu so, als würde ich nichts verstehen. Dann sitzen die beiden da und reden frisch von der Leber weg, plötzlich Hebräisch. Dass sie sich denken, in Kosovo wird vieles verstanden, also Deutsch, Englisch, Italienisch, aber Hebräisch versteht kein Mensch. Sie haben natürlich alles verstanden. Und da haben sie genau erklärt, wie sie dieses Ding dann, und es ist mittlerweile auch schriftlich dokumentiert, wie sie dieses Ding privatisiert haben. Und sie haben sich beschwert und gesagt, verdammte Scheiße, wir haben 1 Million schwarz im Brief dem damaligen Premierminister Agim Tscheko gegeben. 1 Million haben wir dem damaligen Oppositionsführer Hashim Thaçi gegeben. Weil der war am Anfang ein bisschen dagegen. Dieses Veronikel liegt im Gebiet, da hat er viel Anhängerschaft. Aber mit der Million war er ruhig. Und dann 1 Million haben wir einem kompletten Volltrottel gegeben namens Buya Dugoli. Also Buya Dugoli war damals Wirtschaftsminister. Heute ist er Dekan für Philosophie an der Universität in Pristina. So, der hat auch 1 Million gekriegt. Und was macht Buya Dugoli? Und darüber haben sich die zwei geschickten Mafioso aus Kasachstan aufgeregt. Die haben gesagt, der spinnt doch komplett. Das Land hier ist klein. Wir geben ihm 1 Million. Und was macht dieser Trottel? Eine Woche später fängt er an, ein neues Haus zu bauen. So, dann legt er sich einen neuen Range Rover zu. So, und jetzt hat er auch eine neue Frau. Aber ganz schnell, ja. Sind die bescheuert hier? So haben die geredet in Hebräisch. Sind die bescheuert? Ja, das fällt doch auf. Es fällt auch auf. Also in Kosovo weiß jeder, wie das eigentlich abläuft. In dieser korrupten politischen Elite. Jetzt gibt es einen Witz. Bei meinem letzten Besuch in Pristina haben mir ein Rentner gesagt, in einem Kaffeehaus, er sagte, na, Buya Dugoli war Wirtschaftsminister, hat Veronikel verkauft, jetzt hat er Zeit und die nötige Ruhe für Philosophie. So richtig, hat er jetzt, ja. Aber so läuft das ab. Gut, was ist nach der Privatisierung passiert? Nach der Privatisierung ist Folgendes passiert. In Drenas, ich bin nach Drenas gefahren, hat man zu mir gesagt, nimm ein Asthma-Spray mit. Ich sage, wieso Asthma-Spray? Ich habe gar kein Asthma. Nein, in Drenas brauchst du ein Asthma-Spray, wenn du das nicht gewohnt bist. Und das stimmt, kaum bin ich in Drenas aus dem Auto gegangen, schon habe ich das Asthma-Spray gebraucht. So war. Ja? So, diese Firma vergiftet die komplette Umwelt. Also man spricht in Drenas seit der Privatisierung von einem Harmageddon. Also nicht nur, dass 50% ihre Arbeitsplätze verloren haben, sondern die Leute kriegen keine Luft. Der Leiter des medizinischen Zentrums dort vor Ort, ich habe in einem Interview erklärt, dass um Veronikel herum in diesem Gebiet das Krebsrisiko um 80% höher ist wie sonst in Gesamt-Kosovo. So, wenn man sich die Blätter anschaut, die Bäume anschaut, die Blätter von den Bäumen, ja, in der Nähe dieser Firma, stellt man fest, das sind gar keine normalen Blätter mehr. Also du hast weder grün, noch dieses gelbliche, noch sonst was, sondern das glänzt alles wie Gold. Du meinst, du bist in einem goldenen Garten. In Wirklichkeit ist es reines Gift. Und wie giftig das ist, hat mir ein Bauer demonstriert. Der hat nämlich dann zu Bayram eine Kuh geschlachtet. Und der hat mir gezeigt. Er hat gesagt, ich muss das vernichten. Weil die aufgeschnittene Kuh war innen ganz schwarz. So, und wieso war sie schwarz? Weil sein landwirtschaftlicher Betrieb in der Nähe dieser kapitalistischen Ausbeutungsfirma sich befindet. Und da stellt man halt fest, ja, die Kühe essen das Gras. Also sie nehmen das Gift zu sich. Dann nimmt er eine Schaufel, dieser Bauer. Fährt mit der Schaufel in den Boden hinein, gibt es im Übrigen auch ein Video, könnt ihr sehen, darüber, über diese Geschichte. Dann sagt er, schau lang mal hin. Und das ist in diesem Boden der Bauern um Veronikel in Drenas herum, ist reines Öl. Das ist reines Öl. Die Bauersfrau sagt zu mir, langen Sie bitte nicht hier auf die Wiese, weil wenn Sie da hinlangen, müssen Sie sich gleich die Hände waschen, sonst jucken die Hände. So, wie jucken die? Ja, machen Sie es doch mal. Ne? Habe ich es gemacht. Wirklich nach kurzer Zeit haben die Hände angefangen zu jucken. Das heißt, es Gift. Reines Gift. Sei und gibt's keine Kontrolle? Ich sag, ja, alle 3 Monate kommt mal jemand von der Umweltbehörde. So, die kündigen sich 2 Monate vorher an. Das ist günstig, ja, wenn man sich 2 Monate vorher ankündigt. Wenn sich bei mir zu Hause die Polizei, wenn ich was unterschlagen hätte, 2 Monate vorher ankündigen würde, wird sie nichts finden. Klar, ja, das ist die Funktion von einer 2-monatigen vorherigen Ankündigung. So, und ja, dann geht man mit der Geschäftsleitung zum Abendessen, die Leute von der Umweltbehörde, die Arbeitsinspektoren dazu, und das war's dann. Das heißt, es passiert gar nichts. Und ich vermute, es gibt nicht nur ein elegantes und gutes Abendessen, sondern es gibt auch sonst noch ein bisschen was. Zu dem, wie die Firma verdient, will ich euch Folgendes sagen. Die Firma gibt einen jährlichen Umsatz von 300 Millionen Euro an. So, Umsatz ist jetzt nicht gleich Gewinn, aber der Gewinn ist ziemlich hoch. Der wird nämlich auch ausgewiesen, das kann man nachgucken. Der liegt bei 200 Millionen Euro im Schnitt pro Jahr. Zwischen 180 und 210, schwankt so von Jahr zu Jahr ein bisschen. So, da muss man sich überlegen, ich habe gesagt 34 Millionen Euro gekauft 2006 und dann pro Jahr seit 2006 200 Millionen Euro Profit. Puh. Das sind Fluchtursachen. Das heißt, das sind Dinge, ein Albaner, den ich gut kenne, ein älterer Herr schon, aber der schreibt noch Bücher, der hat jetzt folgendes Experiment gerade am Laufen. In 2 Monaten kommt das in Kosovo auf den Markt. Er hat sich von Friedrich Engels das Buch genommen, Die Lage der arbeitenden Klasse in England aus dem Jahr 1845. So, und er schreibt drüber, Autor unbekannt, und dann schreibt er die Lage der arbeitenden Klasse in Kosovo. So, und er schreibt eigentlich gar nichts, er wechselt nur die Namen aus. Also statt irgendeiner Firma in Manchester, ja, oder in Liverpool, nimmt er halt was aus Mitrovica, nimmt er Drenas, nimmt er sonst was, nimmt er Feresal, und erst am Schluss enthüllt er den eigentlichen Autor. Finde ich eine gute Idee, weil du da den absoluten Manchester-Kapitalismus hast. So, und Kosovo ist für mich vom Prinzip her nichts anderes als ein neoliberales Versuchslabor. Wirklich ein Labor, ein Experiment. Ja? Man sagt ja auch immer, Kosovo ist ein Experiment. Stimmt schon. Die normalen Leute dort sagen, ich habe keine Lust, auf die Dauer ein Experiment zu sein. Aber es ist ein Experiment. Ich schätze, man testet in Kosovo, wie weit kann ich gehen mit dem Neoliberalismus? Wann gibt es denn wirklich mal Widerstand? So, einer der wichtigsten Abnehmer dieser Firma aus Veronikel ist wiederum die Firma ThyssenKrupp. Also so viel zur Frage, was wir eigentlich mit diesen ganzen Verhältnissen oder die Bundesrepublik Deutschland direkt zu tun hat. Ich denke, es hat eine ganze Menge damit zu tun. Man kann prinzipiell feststellen, dass bei jeder Privatisierung, die in Kosovo stattfindet, im Schnitt 50% nach einer erfolgten Privatisierung der Arbeitsplätze verloren gehen. Also die Gewerkschaft hat ausgerechnet, dass seit Beginn des Privatisierungsprozesses 77.000 Arbeitsplätze in Kosovo liquidiert wurden. Durch diesen Prozess. Ja, 50% ist hier, der Erfahrungswert ist der Schnitt. So, auf der anderen Seite, wenn etwas privatisiert wird, wie zum Beispiel die Stromverteilung, KEDS, glaube ich, heißt das, ja? In Kosovo, wo man den Strom verteilt. Das wurde privatisiert Ende 2012 und das Ergebnis war, die Firmen, die das dann erworben haben, käuflich war die Firma JD Glimak. Wenn man sich die Eigentümer anschaut, ja? Das sind alle in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu dem türkischen Möchtegern Sultan Erdogan. Also sind mit dem verwandt, ja. So, nachdem KDS privatisiert wurde zu einem Preis, wo mir Gewerkschafter gesagt haben, das hat nach 1999 die Reaktivierung der Stromversorgung in Istok gekostet. Nur in Istok, das ist ein kleiner Landkreis. So, da haben sie die ganze Stromversorgung gekriegt und dann die Preise gleich um 50% erhöht. Der Flughafen in Pristina wurde privatisiert an die Firma Limag. Wiederum verwandtschaftliche Beziehungen zum Hause Erdogan feststellbar. So, aber da gab es einen Vertrag, bevor das privatisiert wurde, der Flughafen Adem Yashari. Man hat den Arbeitern gesagt, also er kriegt so um die 500 Euro. Ja, das steht so im Vertrag drin. 3 Monate nach der Privatisierung hat man die Hälfte der Belegschaft am Flughafen ersetzt durch sogenannte Subunternehmen. Also wo die Arbeiter nur 150 Euro pro Monat kriegen. Dann haben die Betriebsräte dagegen eine Protestversammlung einberufen am Flughafen und einen Streik angedroht. Und was ist passiert? Die Polizei stürmte diese Versammlung, diese Betriebsversammlung, wenn er das auf Deutsch übersetzt, nimmt die sogenannten Rädelsführer und die Betriebsräte fest und das Ganze wird im Abendprogramm gezeigt. Und da habe ich mir damals überlegt, wieso zeigen die sowas? Ja? Um nämlich den Arbeitern zu verdeutlichen, wenn ihr Widerstand leistet, dann passiert euch genau sowas. So, deswegen zeigt man sowas in aller Ausführlichkeit und in aller Brutalität. Das Streikrecht in Kosovo steht speziell in den privatisierten Betrieben. Nur auf dem Papier. Du hast auch, und es gibt in Kosovo einen sogenannten Kontrakt Sozial, ja, seit 2003. Das ist ein Vertrag zwischen Gewerkschaften und Regierung. Also wenn man sich diesen Kontrakt mal durchliest, diesen Vertrag, da sind soziale Rechte vertreten, also das ist schon fast paradiesisch. Das ist wesentlich besser wie in Deutschland. Also die Urlaubsregelung, ja, der Kündigungsschutz und so weiter. Nur in der Realität ist das nur Papier. In der Realität gibt es in Kosovo keine garantierte Urlaubsregelung. Gibt es keinen Kündigungsschutz und so weiter. Sondern es gibt eine Misshandlung und eine extreme Ausbeutung der Arbeiter, die nebenbei auch extrem arm sind. Zwar Arbeiter in Subunternehmen, ich habe jetzt davor die Preise genannt, ja, 150 bis 220 Euro im Schnitt im privatisierten Unternehmen. Im staatlichen Unternehmen kommst du noch auf einen Betrag zwischen 300 und 500 Euro des Öfteren. Aber die Masse der Arbeiter sind damit objektiv auch spürbar und sichtbar arm. Also nicht nur ganz einfach ausgebeutet. In Deutschland sagt man, sie werden ausgebeutet. Das ist auch wichtig. Aber du siehst nicht unbedingt die Armut direkt. In Kosovo siehst du das auch noch bei dem Arbeiter. So, was machen jetzt die Europäer? Für Kosovaren ist ja die deutsche Grenze geschlossen. Aber es gibt was ganz anderes. Ich laufe dann so beispielsweise durch Pristina, so durch die Mutter-Theresa-Straße, so die Hauptstraße, Fußgängerzone. Und auf einmal grüßt mich da ein deutscher Polizist mit dem typisch bayerischen Namen Meier. Kenne ich aus München. Das ist um die 60. Ah, Herr Brüben, was machen denn Sie hier? Sag ich, ja, Herr Meier, was machen Sie hier? Dann sagt er, ja, ich bin hier für die Eulex. Es gibt nämlich seit 2008 so eine Eulex-Mission. Also neben den Armeeeinheiten, KFOR, gibt es eine europäische Rechtsstaatsmission. Diese Mission hat ziemlich genau 2000 Beschäftigte. So ein geringerer Teil sind Richter und Staatsanwälte. Die große Masse sind Polizisten. So, jetzt treffe ich diesen Meier in Pristina im Kaffeehaus. Hat zwei ganz elegante, junge, albanische Frauen dabei. Er ist 60 mit typischem Wohlstandsbauch. Ja. Dann habe ich ihn gefragt, was er da so macht. Das konnte er mir nicht so richtig erklären. Sag ich, ja, aber irgendwie müssen Sie ja was mitkriegen. Und dann auch wieder wie in einem blöden Kinofilm. Umarmt er so seine beiden Übersetzerinnen und sagt, ach, wenn ich hier wirklich ein Verständigungs- oder Sprachproblem habe, meine beiden Mädchen helfen mir dann schon. Ja, habe ich mir gedacht, die helfen dir. Sondern hat er mir sogar noch erzählt, was er verdient. Und ich habe das dann auch nachprüfen lassen. Also er verdient, und die kriegen ja alle einen Risikozuschlag. Muss man wissen. Also in Deutschland sagt man, Kosovo ist ein sicheres Herkunftsland. Aber die deutschen Polizisten kriegen einen Risikozuschlag. Was ist das? Wie sicher? Risikozuschlag? Was soll denn dieses Spiel? Also er kriegt in Kosovo 6.000 Euro auf die Hand, Cash. So, er hat eine Wohnung in Pristina umsonst. Er fährt ein Automobil umsonst. Also auch das Benzin wird bezahlt. Ja. Für den ist Kosovo ein Paradies. sondern bekommt er neben diesen 6.000 in Kosovo noch 4.000 in Deutschland nach München aufs Konto. Das Ganze steuerfrei, weil er nimmt an einer Rechtsstaatsmission teil. So, er ist ungeheuer humanitär. So, und so läuft das mit diesen Leuten ab und die sind auch in Kosovo entsprechend beliebt, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja. So, zu dieser Eulex-Mission vielleicht nur eines. Vor 2 Jahren nahm mal eine britische Staatsanwältin zufälligerweise ihren Job ernst. Ja, nahm ihn mal ernst, eine Staatsanwältin. So, und hat aufgedeckt gegenüber den kosovarischen Medien, dass ein internationaler Richter, gar kein Kosovare, ja, gar kein Albaner oder ein Bewohner Kosovas, eine Mordanklage hat fallen lassen gegen 300.000 Euro schwarz. So kaum ging sie mit diesem Ding an die Öffentlichkeit, hat die Eulex das nicht dementiert, sondern man hat sie nur entlassen. Man hat eine Presseerklärung rausgegeben, dass sich diese Staatsanwältin, diese britische Staatsanwältin, äußerst unkollegial verhält. So, jetzt liegen die ganzen Akten in Brüssel vor einem EU-Ausschuss und ich vermute, da liegen sie gut. Also so werden sie jetzt über Jahre liegen, da ist gar nichts passiert. Zur wirtschaftlichen Entwicklung Kosovos noch eins. Ich sage noch mal ein bisschen was zu den Deutschen. Also es ist halt immer spannend mit den Deutschen dort. Ja. Also in München ist es so, es gibt in der Münchner Polizei bei älteren Jahrgängen gibt es einen richtigen Konkurrenzkampf bezüglich der Frage, wer darf nach Kosovo. Also so mit Mitte 50 ist ja die Polizeikarriere mal zu Ende. Lass du deine Gehaltsstufe, ja Schluss. Und die wollen alle in München, die wollen alle längere Zeit nach Kosovo. Das ist gut für die Rente. Also sie haben dort alles, wie ich es beschrieben habe. So, und ja, es gibt natürlich auch andere Leute aus Deutschland, die in Kosovo sehr bekannt wurden. Ich weiß nicht, wer den deutschen Kaviar-Diplomaten Steiner noch kennt von euch. Ja, also Steiner war mal der Chefdiplomat von Gerhard Schröder. Ja, der bekannteste Diplomat schlechthin. Nur Kaviar-Diplomat, diese Bezeichnung hat er gekriegt, weil er mal mit Schröder aus China nach Moskau geflogen ist. Und da hat man natürlich einen Staatsempfang gemacht. Und da stand auch schon Putin, 2000. Und roter Teppich und so weiter. Und plötzlich fällt da so ein besoffener Diplomat die Treppe herunter, landet auf dem Teppich, das war dieser Steiner, so, und schreit das diplomatische Korps an, ihr Arschlöcher, wo ist denn der Kaviar? So, dann war Steiner nicht mehr haltbar. Also Schröder musste ihn entlassen, ja, das geht so nicht in der deutschen Spitzendiplomatie. Aber was macht man dann? Dann gibt es so eine Art von Reha-Zentrum. Und dieses Reha-Zentrum heißt offensichtlich Kosovo. Also nach einer kurzen Pause ging er dort zum Reha-Aufenthalt, wurde Leiter der damaligen UNMIG-Mission. Also und mittlerweile sitzt er wieder, er kommt auch aus München, ich weiß nicht, irgendwie kommen da viele immer aus München, die mit dem Balkan zu tun haben. Mittlerweile ist er deutscher Vertreter bei der OSZE in Genf. Das heißt also, die Rehabilitation hat sich dann schon rentiert, ja, hat sich wieder hochgearbeitet, ist wieder in, die Kaviar-Affäre ist vergessen. Dann gab es den Joachim Rücker sehr lange in Kosovo, als Leiter der UNMIG, der ehemalige Bürgermeister von Sindelheim, glaube ich. SPDler, obwohl Parteimitgliedschaften spielen da oft gar keine Rolle mehr, man stellt ja eh keinen Unterschied mehr fest. Sag ich jetzt mal so nebenbei, ja. Große Koalition und sonst was. So, und die setzen auf Privatisierung, 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 alle zusammen. Und jetzt das Neueste ist, seit dem 25. August letzten Jahres setzen sie auf die endgültige ethnische Teilung Kosovas. Die endgültige ethnische Teilung. Das heißt, am 25. August letzten Jahres befahl die EU, die kosovarische Regierung nach Brüssel, die serbische Regierung war auch da, alles ehemalige Mitarbeiter, enge Mitarbeiter von Milosevic, ja, die jetzige serbische Regierungsspitze. So, und dann hat man ein Abkommen unterschrieben, das nennt man Srebrenica, dieses Abkommen. So, ja, okay, Srebrenica, Nukpokalon, okay, also dieses Abkommen sieht vor, dass auf 24% des Landes Kosovo absolut ethnisch geteilt wird. Das heißt, das kommt hier in der Presse immer so rüber, da gibt es einen serbischen Gemeindeverbund und jeder, der dagegen demonstriert, wäre angeblich Nationalist. Und ich sage, derjenige, der dieses Abkommen macht und unterschreibt, ist in Wirklichkeit Nationalist. Aber was bedeutet denn dieses Abkommen? Das Abkommen bedeutet, dass der serbische Staat das Recht hat und er erkennt Kosovo bis heute nicht an. Also er hat das Recht, jährlich 500 Beamte direkt aus Belgrad in diesen serbischen Kommunalverband zu schicken. 500 Beamte. Dann hat dieser Verband der serbischen Kommunen nicht als Kommune für sich, sondern als Verband, das Recht, eigene diplomatische Beziehungen zu unterhalten. Also zum Beispiel mit Serbien, sogar mit Russland. Es ist keine Städtepartnerschaft, sowas gibt es ja. Ich weiß jetzt gar nicht, mit wem Essen eine Städtepartnerschaft hat.
Mit Sunderland.
Okay, ja, gibt's. Ja, ist eine Städtepartnerschaft, ist normal. Aber eigene diplomatische Beziehungen, glaube ich, hat Essen jetzt mal nicht. Aber dieser serbische Verband kriegt dieses Recht, das so zu haben. So, er hat das Recht, sozusagen in diesem Gebiet sämtliche Polizisten zu bestimmen, sämtliche Richter zu bestimmen, die gesamte Bürokratie zu bestimmen, die ganze Gesundheitsversorgung, aber nur für Serben, auf ethnischer Grundlage zu regeln. So, und dagegen protestiert die Opposition. Und das Prinzip ist, wenn ich mir hier die Presse anschaue in Deutschland, heißt es immer, da protestieren albanische Nationalisten. Und er sagt, das ist Quatsch. Es gibt einen nationalistischen serbischen Plan, so in Abstimmung mit der EU, der versucht, auf dem Balkan ein zweites Bosnien zu schaffen. So, und wie weit Bosnien kommt mit ethnischer Teilung, das sieht man ja wirklich. Also da spare ich mir jetzt lange um große Ausführungen. Als die Flüchtlingsströme aus Kosovo kamen, oder man nannte das Flüchtlingsströme, ja, die Massenflucht einsetzte, tat die deutsche Bundeskanzlerin so, huch, ha, ich verstehe das gar nicht, warum die alle kommen. So, das Problem ist, diese Fluchtbewegung aus Kosovo Ende 2014, Anfang 2015 war überhaupt kein Zufall. Denn im Frühling 2014 wurde in Kosovo gewählt. So, und bei dieser Wahl hat die bis dato regierende Partei, PDK, demokratische Partei Kosovas, übersetzt, die Mehrheit verloren. Und es gab so den Gedanken unter dem Namen FLAN, also so eine oppositionelle, eine neue Koalition zu bilden und die alte Regierung abzulösen. Und das hat sich so einige Monate hingezogen. Und sehr viele Leute haben ihre Hoffnung darauf gesetzt, dass sich jetzt mit einer neuen Regierung in Kosovo was ändert. Und was passiert im November 2014? Da war ich gerade zufällig in Pristina. So, und da spricht die neue amerikanische Botschafterin, mittlerweile ist auch schon wieder ein anderer, eine Frau Jakobsen in Albanisch, die kannte ein bisschen Albanisch, plötzlich in der Nachrichtensendung um 7:45, ja, da sagt sie offen gegenüber dem Nachrichtensprecher, die Politiker Kosovas haben alles verkackt. So, in Albanisch, die habe ich morgen alle in die US-Botschaft einbestellt. Und dazu kommt auch der französische Botschafter und der deutsche Botschafter. Und übermorgen werden wir eine Regierung haben. Muss man sich überlegen. Habt ihr schon mal den Begriff Kolonialismus irgendwie gehört? Ist so offener Kolonialismus. Also wer Kolonialismus studieren will, sollte bitte nach Kosovo gehen, da kann er ihn live erleben. Also eine direkte Show hast du dort. Ja? Also in Sachen Kolonialismus und sonst was, okay. Und dann wird es auch so gemacht. Die drei Botschafter, die zwei Parteiführer, der PDK und der LDK, da wird die neue Regierung gebildet. Und unmittelbar nach dieser Regierungsbildung, setzte die Fluchtbewegung aus Kosovo ein. Weil die Leute gesagt haben, das geht so weiter, die Massenarbeitslosigkeit bleibt, das soziale Elend bleibt. Ja? Das Nichtvorhandensein von sozialen Rechten wird Dauerzustand. So, und dann setzen sich massiv Menschenmassen in Bewegung. Und dann tut die Kanzlerin so und auch der Innenminister, also, aber das verstehen wir jetzt überhaupt nicht. Nur die deutsche Botschafterin war auch dabei bei diesem Gespräch. Also wie man diese neue Regierung gebildet hat. Das ist jetzt ein Sonderaspekt, jetzt hüpfe ich ein bisschen, damit es auch nicht so lang wird. Ich hoffe, ihr langweilt euch noch nicht. Nee, gell? Okay. Also ich will noch kurz was sagen zu der speziellen Situation der Roma in Kosovo. Roma, ja? Gibt es eine Minderheit? speziell im Fush-Kosova. Fush-Kosova liegt so ein bisschen vor Pristina, also zwischen Flughafen und Pristina. Ja. Dann gibt es hinten in diesem Fush-Kosova, wo früher ein bedeutender Bahnhof war, gibt es eine Siedlung von Roma und Aschkali. Da leben einige tausend. Und ich habe mir das mehrmals intensiv angeschaut, wie die leben. Sie leben dort ohne Strom, sie leben ohne Gas, sie leben ohne Heizung. So, 99% der Bewohner dieses Roma-Slums haben keine Arbeit, also nur 1% hat Arbeit. So, und was bekommen jetzt die 99%, die keine Arbeit haben? Also sie leben dort in Häusern, die haben sie selber zusammengebastelt. In aller Regel ist der Boden nicht betoniert, sondern das ist nackte Erde. Ihr könnt euch dann auch die Krankheiten vorstellen, die durch sowas entstehen. So, was bekommt jetzt einer? Eine Roma-Familie mit 3 Kindern. Da habe ich mich informiert, ja, habe mir die Dokumente zeigen lassen. Sie kriegen 56 Euro pro Monat. So, Mann, Frau, 3 Kinder. So, mit 5 Kindern kriegst du 76 Euro. Also, ja, Familie. So, allerdings kriegst du das nur bei dieser Kinderzahl, diesen lächerlichen Betrag, bis zum 13. Lebensjahr. Also wenn die Kinder 13 werden, fällt der Sonderzuschuss, wenn das überhaupt ein Zuschuss ist, für die Familie fällt er weg. So, und was passiert, wenn man dann zum Beispiel in Richtung Pristina sich bewegt? Da gibt es ja viele Verkehrsampeln. Da sieht man dann, wie diese Roma-Kinder, also oft die Haupteinnahmequellen der Roma-Familien sind, die springen dann dort an den Ampeln, schnell auf die Autos hoch, so wischen die Scheiben ab und halten die Hand so rein. So, weil es anders nicht geht. Du kannst von diesem Betrag überhaupt nicht existieren. So, die einzige albanische Partei, die jetzt sozusagen die Forderungen der Roma unterstützt hat, war im vergangenen Kommunalwahlkampf in Fush-Kosova. Die haben gesagt, diese spezielle Art der Diskriminierung geht nicht. War die Livizia Vetvendosia, also die Bewegung für Selbstbestimmung. Das Seltsame ist nur, diese Bewegung für Selbstbestimmung, Vetvendosia, oder vielleicht ist ein bisschen Albin Kurti bekannt. Die werden hier in Deutschland als die Nationalisten schlechthin dargestellt. Wie kommt man denn auf so einen Blödsinn? Im Spiegel, in der Zeit, in anderen Organen. Ja? So, wenn die einzige Partei diejenige ist, die sagt, wir sind für soziale Gleichheit, natürlich auch gegen die Diskriminierung der Roma, wenn das Vetvendosia ist, warum sind dann das die Nationalisten? Also das frage ich nicht. Ja? Man kann da wirklich mal nachfragen bei den Vertretern der Roma und Aschkali in Fush-Kosova, wer sie unterstützt hat und wer sie nicht unterstützt hat. Dann wird man die Antwort kriegen, die ich jetzt gerade gegeben habe. Noch ein paar allgemeine Bemerkungen zum Westbalkan. Das ist das Thema. Also Westbalkan, im Jahr 2009 gab es von Serbien ausgehend so eine Art von neoliberalen Steuersenkungswettbewerb. Also das hat die serbische Regierung Anfang 2009 erklärt, bitte, lieber ausländischer Investor, komm nach Serbien, denn in Serbien zahlst du nur maximal 11% an Steuern. Ja, Flat Tax. Das heißt also, Steuern zahlst du eigentlich keine, sondern du zahlst sie nur für entnommene Gewinne her. Ein Monat später, das sagt die kosovarische Regierung, sagt Hashim Thaci, nee, kommt nicht nach Serbien, sondern kommt nach Kosovo, in Kosovo zahlt ihr nur 10%. So, 1,5 Monate später sagt die montenegrinische Regierung unter Djukanovic, wenn ich ihn richtig ausspreche, nee, kommt nicht nach Serbien, kommt nicht nach Kosovo, sondern kommt nach Montenegro. In Montenegro gibt es ein bisschen Bauxit. So, in Montenegro zahlt ihr nur 9%. 4 Wochen später sagt der damalige albanische Ministerpräsident Sali Berisha, nee, geht nicht nach Montenegro, geht nicht nach Serbien, geht nicht nach Kosovo, geht nach Albanien. Weil in Albanien zahlt ihr 0%. So, ihr zahlt 0% und das heißt auf 5 Jahre hinaus. Ja? Das hat er gesagt, auf 5 Jahre. Und ihr habt 5 Jahre diplomatische Immunität. Muss man sich vorstellen, eine Privatfirma mit diplomatischer Immunität. Also wie eine Art von Botschaft. Und das ist in Albanien dann auch so gelaufen. Also nach 2009 haben relativ viele Firmen aus Süditalien plötzlich ihre Produktion aus Süditalien nach Lourdes in Albanien verlagert, sondern dort hauptsächlich Frauen beschäftigt, ist nicht weit so über die Adria, ja, nur ein bisschen. Sondern in Durres haben sie keine 100 Euro umgerechnet bezahlt für die Frau. Ja. Sondern dann hatten sie dort diplomatische Immunität, diese italienischen Investoren. Diplomatische Immunität hat dann bedeutet und bedeutet, dass die Frauen in Durres arbeiten, die Männer sitzen im Kaffeehaus, so, und die Frauen arbeiten, aber im Schnitt nur 2 Jahre. Weil nach 2 Jahren sind ihre Hände kaputt. Weil es gibt dort keine Auflagen in Sachen Arbeitsschutz, ja, in Sachen Färbemittel und so. Also die Hände sind nach 2 Jahren aufgefressen. Und dann kommt der nächste Schub an Frauen. Oder Bergbau. Albanien ist sehr, sehr reich an Chrom. Und es gibt so in Mittelalbanien, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, habe ich jetzt gerade vergessen, Bucisi, gibt es, genau, so eine Bucis, gibt es so eine reine Bergarbeiterstadt. In diesen Bucis gab es 2011 einen Streik gegen einen ausländischen Investor, gegen eine österreichische Firma. Die Haupteigentümerin ist eine Gräfin, ich bin wieder in München, ich weiß nicht wieso. Die Haupteigentümerin ist wiederum eine Gräfin, die in München Grünwald wohnt. So, und für was haben die Arbeiter gestreikt oder gegen was? Die Arbeiter haben gar nicht gestreikt für einen höheren Lohn, sondern sie haben gestreikt für mehr Arbeitssicherheit, für bessere Schutzkleidung. Weil sie nämlich feststellten, also ich war da auch mal bei diesen Bergarbeitern, dass es im Schnitt pro Jahr mehrere hundert Verletzte und 10 Todesfälle gibt in dieser Mine. So, und dagegen haben sie gestreikt, also für sichere Arbeitsbedingungen. Sie dürfen aber nicht streiken, weil der private Investor, also bei einem albanischen Unternehmen darfst du streiken. Aber dieser private Investor hatte damals noch den Status der diplomatischen Immunität. Der hat gesagt, nee, dieser Streik geht nicht. Dann hat albanische Polizei diese Bergarbeiterstadt angegriffen. So, dann war es wie in einem Klassenkampffilm so aus den 20er Jahren, also in Deutschland. So, dann haben die Arbeiter um die Stadt herum Barrikaden gebaut, die Familien. Die Polizei mehrmals zurückgeschlagen. In diesen Minen waren Leute drin, die machten Hungerstreik. So, nachdem die Polizei ein paar Mal was auf die Mütze gekriegt hat, hat man dann militärische Spezialeinheiten eingesetzt. So, die haben sich dann nachts per Hubschrauber abgeseilt, sind rein in die Minen und haben die Bergarbeiter rausgezogen und den Aufstand niedergeschlagen. So viel auch zur Freiheit, ja. So, also eine spannende Situation in Albanien. In Albanien die Situation der Roma ist so, weil da soll ich einen gewissen Schwerpunkt drauf legen, ist vergleichbar mit der Situation in Kosovo. In Albanien, wenn Roma leben, Sozialleistungen gibt es auch dort nicht, so also gut wie keine, vergleichbar mit Kosovo. Sie leben ein bisschen vom Schrotthandel, sie suchen im Müll. Die wenigsten Kinder besuchen Schulen. Der Analphabetismus ist besonders bei Roma enorm im Steigen begriffen. Wobei, ehrlich gesagt, der Analphabetismus steigt in der gesamten Region. Bei allen Nationalitäten. Und speziell auch bei Albanern, ja. Weil viele das Schulsystem für so katastrophal halten und Kinder oft Geld mitverdienen müssen, dass sie oft keine Zeit mehr haben, in die Schule zu gehen. So, in Montenegro hast du Ähnliches. Du hast in Montenegro, also nicht nur diese Kriminellen an der Regierung, das ist eine Besonderheit der gesamten Region, die Kriminellen an der Regierung. Also Djukanovic wurde ja mal bekannt als der Zigarettenhändler schlechthin in Europa. Ja. Also die ganzen illegalen Zigarettengeschichten sind über Montenegro gelaufen, auch Frauenhandel war dabei. So, die Roma in Montenegro leben ähnlich wie in Fush-Kosova, ähnlich wie in Albanien. So, was noch erwähnenswert ist die Lage der Albaner im Preševo-Tal, Ljudina ne Preševos, also dieses Gebiet, wo die Albaner leben in Serbien. Das gehört noch zu Serbien, Preševo-Tal. Da leben bis vor einigen Jahren 100.000 Albaner, mittlerweile nur noch 50.000. Wieso nur noch 50.000? Weil ein Albaner im Preševo-Tal, er kriegt keinen Job. Er wird von den staatlichen Behörden diskriminiert. So, da geht es ihm genauso wie dem Roma in Belgrad. Also ihr habt ja, es gibt einige Berichte in der Presse, ja, wie man laufend Roma in Belgrad angreift. Wie Roma in Belgrad zum Teil unter der Brücke leben. sondern hast du in Serbien folgende Realität. Auch in Serbien hast du den absoluten Privatisierungsirrsinn. Also, bitte helfen, richtig aussprechen. Vor einigen Jahren wurde die Automobilfirma Zavassa in Serbien, genau, in Kragujevac privatisiert. An die italienische Firma Fiat. Also Albanisch läuft mir lockerer über die Zunge. Ja, selbst tut mir leid, nicht so. So, kaum war Fiat dort als Investor tätig, hat Fiat die sogenannte Windelregelung eingeführt. Wisst ihr, was eine Windelregelung ist? Also den Arbeitern wurde empfohlen, Windeln zu tragen während der Arbeit. Nicht nur empfohlen, es wurde befohlen. Warum? Weil wenn ein Arbeiter Windeln trägt, dann geht er nicht mehr auf die Toilette. Das heißt, er arbeitet durch. So, das hat man 3 Wochen gemacht bei Fiat dort in Serbien. So, dann haben die Arbeiter angefangen zu streiken gegen die Windeln. Das ist doch ein bisschen unangenehm. Ja? So den ganzen Tag am Band und zack und alles ist so in der Hose oder in der Windel. So, im selben Moment, 2 Jahre ist das jetzt her, gab es im Norden, in Serbien, speziell in Novi Sad, die Gründung einer relativ kämpferischen Metallarbeitergewerkschaft. Und diese Metallarbeitergewerkschaft hat gesagt, zum Beispiel, Kosovo interessiert uns gar nicht. Ich glaube, diese Erklärung kann man auch nachlesen. Kann auch ein paar Adressen geben. Uns interessieren Arbeiterinteressen. Und war einer mal in München im Gewerkschaftshaus von dieser Metallarbeitergewerkschaft. Da habe ich gesagt, wieso interessiert euch Kosovo nicht? Die sind Serben. Da habe ich gesagt, na ganz einfach, solange wir uns mit Kosovo beschäftigen, solange wir rufen, Kosovo gehört uns, sind wir im Boot mit unseren Kriminellen, mit den Privatisierern, mit der serbischen Bourgeoisie. Das ist ein uralter Trick, immer wenn es in Serbien kritisch wird. So gibt es diesen Mythos vom Amselfeld. Kommt diese Geschichte mit den serbischen Kirchen in Kosovo. So, da stellte im Jahr 1914 ein wirklicher serbischer Sozialist schon mal fest, nämlich Dimitri Tucevic, schrieb ein Buch Serben und Albaner. Das war ein wirklicher Sozialist. Ja, Milosevic hat sich nur so genannt. Ja, war gar keiner, aber dieser wirkliche Sozialist schrieb in diesem Buch im Januar 1914, solange die wörtliches Zitat, solange die serbische Arbeiterklasse der serbischen Regierung dabei hilft, die Menschen in Kosovo zu unterdrücken und ihnen das Selbstbestimmungsrecht verweigert, solange wird die serbische Arbeiterklasse sich nicht befreien können. Im Interesse der Serben ist es, das Selbstbestimmungsrecht Kosovas zu akzeptieren, schreibt ein serbischer Sozialistenführer 1914. Also ganz was anderes wie spätere sogenannte Sozialisten. So, jetzt noch zum Ausblick ein paar Perspektiven. Ich hoffe nicht, dass es zu lang dauert, bin auch gleich fertig. Also, ich denke, die Leute sind an der Lebenslage, die dort unten herrscht, am sogenannten Westbalkan, nicht selber schuld, sondern sie sind Bestandteil eines bestimmten Systems. Ich sage jetzt mal, des kapitalistischen Systems, nach meinem Dafürhalten, auf einer extrem neoliberalen Basis. Vedran Dosje in Kosovo, und speziell Albin Kurti, habe ich vor einiger Zeit mal interviewt, hat gesagt, es gibt für Menschen in Kosovo nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie verändern die Verhältnisse in Kosovo radikal oder die Katastrophe wird noch größer und die Leute versuchen aus Kosovo rauszukommen. Und das, glaube ich, muss man einfach hier auch mal festhalten. Wir sollten Internationalisten sein und den Leuten helfen dabei, ihre Angelegenheiten selber in die Hand zu nehmen, so das Soziale auch wieder in den Mittelpunkt des Diskurses zu stellen. Statt Marktradikalität, statt Privatisierungen, ja, statt ethnischer Teilungen. In diesem Sinn hoffe ich, dass wir dann noch eine spannende Diskussion kriegen. Sonst würde es mich freuen, wenn ich nur eine Zigarette rauchen dürfte und ihr dürft jetzt auch Beifall klatschen. Danke.